Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air. Ein herzliches Willkommen zum Süd-Nord-Funk mit der Ausgabe Nummer 142 am 3. März bei Radio Dreieckland oder an einem anderen Tag bei einem anderen freien Radio eures Vertrauens. Im Studio und redaktionell verantwortlich für die Sendung heute ist Eva. Hallo. Ja, bald ist ja der 8. März, Feministischer Kampftag, und wir haben uns entsprechend wie jedes Jahr bemüht, ein Programm rund um feministische Kämpfe im globalen Süden zu gestalten. Dazu blicken wir nach Mexiko. In Ciudad Juárez, an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, organisieren sich Fabrikarbeiterinnen gegen die unsichtbare Gewalt der globalen Lieferkette. Hierzu haben wir einen Beitrag von Dorothea Bornewasser. In Nordsyrien gerät mit Rojava eine der radikalsten feministischen Gesellschaftsexperimente der Gegenwart unter militärischem Beschuss. Kollegin Kio hat sich für uns mit diesem Thema beschäftigt. Und ich wollte wissen, wie es in Iran dazu kam, dass immer mehr Frauen ihr Leben riskieren, um sich dem Regime zu widersetzen. Schließlich hat seit dem Tod von Mahsa Jina Amini 2022 die Bewegung Frau, Leben, Freiheit eine neue Generation politischer Akteurinnen hervorgebracht. Ja, und die Musik kommt heute entsprechend dann auch ausschließlich von iranischen KünstlerInnen, so zum Beispiel von den Music Students, die sich in den Universitäten Irans als anonymes Kollektiv formierten und im Chor gegen das Regime ansingen. Aber als erstes hören wir die Exil-Iranerin Farahwaz, die in relativer Sicherheit aus der Diaspora extrem provokante Töne Richtung Mullahs von sich gibt. Aber hört und staunt selbst. I wanna all with the Mullah, big love with the Mullah. Suck my teeth, Mullah, Mullah. Lick my face, be my slave. Come and strip for me, Mullah. Wanna come with a Mullah. In the sun with a Mullah. Wanna read with my teeth. Point a gun to a Mullah. Hang, hang to a Mullah. Don't be sad, Mullah, Mullah. Wanna, wanna bang, bang with a Mullah. Mullah, Mullah. Mullah, Mullah. Boy, hit me once, hit me twice. Fuck me on some bags full of rice. Der feministische Kampf in Iran ist älter als die Islamische Republik. Er reicht zurück bis 1905. Aber seit 1979 hat das Regime systematisch Frauen kontrolliert. Ihren Körper, ihre Stimme, ihre Sichtbarkeit. Der Hijab ist dabei nicht nur ein Stück Stoff gewesen. Er ist das sichtbarste Symbol eines Systems, das seine Legitimität aus der Unterdrückung der Mehrheit zieht. Als Mahsa Jina Amini 2022 stirbt, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß, schlägt der Funken über. Was folgt, ist keine gewöhnliche Protestwelle, sondern eine Bewegung, die Frauen erstmals nicht als Symbolfiguren, sondern als politische Akteurin in den Vordergrund stellt. Frau, Leben, Freiheit. Wir nähern uns dieser Bewegung aus unterschiedlichen Perspektiven an. Samira Basmara blickt mit uns in die Geschichte feministischer Proteste. Die junge Iranerin Panjan hat 2023 selbst erlebt, wie es ist, auf der Straße festgehalten zu werden und trotzdem nicht zu schweigen. Und Felicia Fehlberg untersucht in ihrer Bachelorarbeit, welche Rolle Musik bei den Frau, Leben, Freiheit Protesten spielte. فکر خیر و شر نیست ای رجال ایران زن مگر بشر نیست. Stellt euch folgende Szene vor. Eine Mutter tanzt am Grab ihres Sohnes, sie trägt weiß. Sie tanzt, weil sie dem Regime zeigen will, du kannst mich nicht brechen, du kannst mir nichts antun. Ich mache weiter. Das ist eine ganz reale Szene in Iran im Januar 2026. Seit über 4 Jahrzehnten kämpfen Menschen in Iran gegen ein Regime, das ihnen vorschreibt, wie sie aussehen, was sie sagen, wie sie trauern dürfen. Frauen sind dabei besonders betroffen. Ihre Körper, ihre Stimmen, ihre Sichtbarkeit sind der Kern des Konflikts. Und seit 2022, seit dem Tod von Mahsa Jina Amini, hat dieser Konflikt einen neuen Namen: Frau, Leben, Freiheit. Unsere Protagonistinnen kennen Iran aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Samira Basmara ist Menschenrechts- und Frauenrechtsaktivistin. Sie lebt seit 2019 in Deutschland. Panjan ist 21 Jahre alt, seit einem Jahr in Deutschland und hat die Proteste von 2022/23 noch selbst auf den Straßen Teherans erlebt. Und Felicia Vielberg aus Freiburg hat in ihrer Bachelorarbeit die Protestmusik der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung analysiert.
Was an feministischen Kampf im Iran geht, geht es wirklich viel mehr zurück,
erklärt Samira Basmara.
Zur 1905, zur konstitutionellen Revolution, wo Frauen für ihre Rechte zu wählen gekämpft haben und sie durften damals nicht zum Beispiel zur Schule gehen. Und sie haben gesagt, okay, dürfen wir nicht zur Schule gehen, dann bauen wir Schule. Also sie haben Schulen gegründet. Und also der feministische Kampf im Iran ist wirklich viel älter, als man denkt.
Der Kampf ist beharrlich. Aber wie wir wissen, wird er auch immer wieder brutal unterbrochen. 1979 kam die Islamische Revolution. Was viele als Befreiung von der Monarchie feierten, wurde für Frauen zu einem drastischen Rückschritt. Der Hijab wurde Pflicht und mit dem Hijab kamen viele weitere Einschränkungen, wie Samira es formuliert. Also nicht nur ein Stück Stoff, sondern ein ganzes System der Kontrolle. Doch auch unter dem Schah war die Situation für Frauen nicht eindeutig besser. Das macht Samira klar, wenn sie über die Zeit vor 1979 spricht.
Letztendlich war die Herrscher von Iran, egal was an Frauen geht. Es ging darum, dass zum Beispiel in der Zeit von Reza Pahlavi, der erste Schah, dass Iran einfach modern aussieht. Und er hat das so begründet, dass wenn die Frauen also so äußerlich wie westliche Frauen aussehen, dann das ist ein Zeichen für Modernität. Aber diese Modernisation kam auch, man kann sagen, auch wirklich teilweise mit Gewalt, dass die Frauen durften nicht Hijab haben. Und das war auch schlimm.
Die Geschichte des Iran ist kein simpler Gegensatz zwischen moderner Monarchie und religiöser Diktatur. Sie ist die Geschichte von Frauen, die in jedem System kämpfen mussten. Mal gegen den Staat, mal gegen die Familie, oft gegen beides gleichzeitig. Und dieser Kampf hat Wellenbewegungen. Jedes Mal wurden Aufstände niedergeschlagen, aber die Abstände zwischen den Bewegungen wurden kleiner. Proteste 1999, die Grüne Bewegung 2009 und der blutige November 2019.
Du hast ein Zitat
von Gilda Sahibi, die sagte, das war der Anfang vom Ende.
Das ist eigentlich eine Interpretation oder eine andere also Formulierung, was eine von dieser sogenannten klagende Mutter im Iran gesagt hat. Mahbube Ramezani, ihr Sohn wurde getötet und sie hat ein Video gedreht und hat gesagt, ihr seid mit Orban. Orban ist der Name von diesem Monat November im persischen Kalender. Ihr seid mit Orban zerstört und dieser Kampf geht weiter oder dieser Monat ist unendlich.
Bereits 3 Jahre später ging es weiter. September 2022. Mahsa Jina Amini wird von der Sittenpolizei festgenommen, weil ihr Kopftuch angeblich nicht richtig saß. Sie stirbt in Gewahrsam. Und diesmal, sagt Felicia Vielberg, die die Bewegung wissenschaftlich begleitet hat, bleibt das Internet an. Zumindest lange genug.
Bei ihr ist der Funken übergeschlagen. Bei ihr haben die Menschen gedacht, okay, jetzt ist Stopp, hier ist Grenze, wir machen nicht mehr weiter, wir gehen auf die Straßen. Und sie sind tatsächlich auf die Straßen gegangen, obwohl sie die Gefahr wussten. Obwohl sie wussten, was auf sie zukommen könnte und was auch auf sie zugekommen ist. Und die Gefahr ist ja ganz klar, also das Mullah-Regime, die Milizen gehen halt mit tödlicher Waffengewalt gegen friedliche Demonstranten vor. Das war damals so, das sehen wir jetzt gerade wieder, das war schon immer so.
Panjan war damals 19 Jahre alt und noch in Iran. Sie hat die Proteste nicht nur aus der Distanz verfolgt. Sie hat sie auf der Straße erlebt und selbst erfahren, was es bedeutet, von der Sittenpolizei aufgegriffen zu werden.
Einen Tag habe ich auf die Straße gekommen, dann gab es dort eine Polizei und ich bin so normal die Kleidung tragen, aber gab es viele Frauen mit Kopftuch und mit schwarzer Kleidung und sie arbeiten als Polizistin. Und sie hat mir gesagt, warum trägst du so und warum bist du hier? Dann sie spricht sehr laut mit schlimmer Rede und dann hängt meine Hände und dann kommt mit mir und steigt die Auto von Polizei ein, also dann alle Männer kommt und hilft mir. Ich akzeptiere nicht diesen Grund.
Du hast protestiert. Du hast gesagt, ich komme nicht im Auto.
Genau.
Ich steige nicht im Auto ein.
Sie dürfen ihnen nicht stecken ins Gefängnis. Ich habe auch jetzt Angst und Sorgen. Also ich kann nicht die Nacht einfach schlafen oder einfach leben. Und immer habe ich Albtraum.
Was Panjan beschreibt, ist mehr als ein einzelner Vorfall. Es ist ein Alltag, der sich in den Körper einschreibt. Angst als Dauerzustand, Schlaflosigkeit, wiederkehrende Bilder. Samira, die seit über 6 Jahren in Deutschland lebt, hebt einen Aspekt hervor, der sie überrascht hat. Und der für sie zeigt, wie sehr sich etwas verändert hat.
Das war ziemlich neu für mich, weil in meiner Zeit, wenn ein, so zum Beispiel so eine Moralpolizei mich angesprochen hat und gesagt hat, ja, du trägst deinen Hijab nicht richtig und du musst im Auto steigen, gab niemand. Also sie waren nicht so hilfsbereit, wenn um es Frauen ging. Sie haben gedacht, ja, das ist einfach so. Als Frau muss man den Hijab tragen. Aber genau das war dieser Wendepunkt in Frau Leben Freiheit Bewegung, dass die Männer wollten, haben gesagt, ja, das reicht uns. Sie haben alle gesagt, so Mahsa Amini konnte meine Tochter sein oder meine Frau oder meine Cousine oder also jemand, den ich kenne. Und die Frauen, wir alle haben gesagt, das konnte ich sein. Und ja, das war dieser Wendepunkt.
Frau, Leben, Freiheit ist nicht nur ein Slogan, sondern auch ein Sound. Wer die Bewegung verstehen will, muss auch ihre Musik verstehen. Felicia Fehlberg hat in ihrer Bachelorarbeit genau das versucht. Die Protestsongs der Bewegung zu analysieren, ihre Metaphern, ihre Emotionen, ihre Wirkung. Was sie herausgefunden hat? Die Musik ist kein Begleitprogramm zum Protest, sie ist Protest.
Genau das ist der Türöffner für Frauen und Sängerinnen gewesen. Eigentlich dürfen ja Frauen gar nicht öffentlich singen. Und auf einmal gibt es Social Media. Ja, wer hält mich denn davon ab, in meinem Schlafzimmer jetzt was aufzunehmen?
Das heißt, es haben auch zunehmend Frauen dann zum Mikrofon gegriffen, weil es ja eben auch eine in der Tendenz feministische Bewegung war.
Also man muss noch gar nicht das Gesetz des öffentlichen Singens brechen. Man kann auch einfach sich anders anziehen und setzt schon ein Symbol. Damit haben Frauen sehr viel gearbeitet.
Tanzen als Widerstand, das Kopftuch abnehmen als politische Aussage und dahinter immer dieselbe Forderung, die, wenn man sie zu Ende denkt, das gesamte Regime in Frage stellt. Denn wer das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper einfordert, fordert gleichzeitig das Ende eines Systems, das seine Legitimität genau daraus zieht, aus der Kontrolle. Felicia Fehlberg hat sich besonders intensiv mit den Metaphern in den Songs beschäftigt. Mit dem, was auf den ersten Blick harmlos klingt und auf den zweiten alles bedeutet.
Der anbrechende Morgen bringt Frische, bringt neue Möglichkeiten, bringt die Nacht mit all ihren Albträumen zum Ende. Der anbrechende Morgen lässt sich ja auch nicht aufhalten. Der kommt ja einfach. Egal wie schwarz die Nacht ist, der Morgen kommt. Das ist so ein starkes Symbol für die Bewegung. Die wird zum Tragen kommen. Die Tulpe, zum Beispiel die rote Tulpe, eine Metapher für den gestorbenen Märtyrer. Und hinter Märtyrertum steht das höhere Ziel, das Sterben für das Gute, was sich nicht aufhalten lässt. Also wenn ich sage, ich bin Märtyrer dieser Bewegung, dann bedeutet das, dass ich für das höhere Ziel sterbe.
Licht gegen Dunkelheit, Morgen gegen Nacht, Leben gegen Tod. Die Bewegung beschreibt sich in den Songs als Naturgewalt, als etwas, das sich nicht aufhalten lässt, als Meer, als Sturm, als aufgehende Sonne.
توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن.
Felicia Fehlberg hat auch einen der bekanntesten Songs der Bewegung analysiert. Barrage von Sherwin Hajipour. Eine Ballade, die aus Tweets zusammengesetzt ist. Aus den Gründen, warum Menschen auf die Straße gehen.
Eigentlich hat er nur die Tweets zitiert, eine Melodie drüber gepackt und emotionalisiert dadurch, dass er das Genre Ballade genutzt hat. Trauer, Wehmut, irgendwo auch Hoffnung, aber vielleicht auch ein bisschen Hoffnungslosigkeit.
Aber noch keine Wut.
Noch keine Wut, nee, da ist noch keine Wut drin. Und das ist so alltäglich, weil die ganzen Fürs, die ganzen Gründe, warum die Menschen auf die Straße gehen, die sind so alltäglich, das ist total berührend, weil für uns es schon fast normal ist. Also da können wir direkt in die erste Strophe reingehen. For dancing in the streets, for being afraid of kissing, for my sister, your sister, our sister, for changing old values, for the shame of poverty, for yearning for an ordinary life. Und deshalb ist es auch viral gegangen, weil sich jeder Mensch irgendwie damit identifizieren kann.
پس از شبای طولانی برای غرصای حساب و بیخوابی برای مرد.
Und dann gibt es die anderen Songs, die Wut-Songs. Der Rapper Tomasz Salehi, der verhaftet, gefoltert, freigelassen und trotzdem weiter Musik gemacht hat. Sein Song The Battlefield klingt wie sein Name, nach Krieg, nach Erschöpfung, nach dem festen Entschluss, nicht aufzugeben.
The Battlefield hat ja schon eine ganz andere Ebene an Emotionen, an Wut erreicht. Also das hört man ja schon in dem Titel des Songs. Und da ist zum Beispiel eine Strophe oder der Refrain. Here is the battlefield. They took the sun from us. We will take the sleep from them at night. We are like a stormy sea with big waves. Da haben wir wieder den See oder das Meer. Our supporters are our compatriots. Here's the battlefield. Don't back down. Don't retreat. With braveness, with unity, we will conquer it all. Man hört teilweise Einspielungen von, wie Pistolen geladen werden. Es ist alles sehr schnell. Es ist auch eine tiefe Stimmlage. Jeder einzelne Vers hat so viel Bedeutung. Und natürlich davon zu sprechen, dass das ein Kriegsfeld ist, macht deutlich, für was gekämpft wird. Also es geht wirklich um Leben und Tod im Iran. Dass Leute sich dafür mobilisieren lassen, kommt in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich aus einer Wut heraus, weil sie sagen, hier und nicht weiter.
Bis hierhin und nicht weiter. Diese Haltung erklärt, warum die Bewegung nicht aufgehört hat. Nach 2023 wurde es zwar ruhiger, zumindest aus europäischer Perspektive, doch in Iran hat sich strukturell wenig verändert. Das Regime hat an manchen Stellen ein Auge zugedrückt. In Cafés und Restaurants wurden Frauen ohne Kopftuch toleriert. Aber das, sagt Felicia Fehlberg, ist keine Liberalisierung.
Ich würde fast behaupten, es ist Strategie.
Um die Menschen erstmal in Sicherheit zu wiegen.
Ruhig. Das nicht unbedingt, weil die Willkür bleibt und die Grausamkeit ist auch geblieben und teilweise die Todesstrafen. Es ist eher das Symbol nach außen. Hey, wir sind doch eine moderne islamische Republik. Wir lassen unsere Frauen rumlaufen, wie sie das gerne wollen. Wir drücken auch mal ein Auge zu. Ich glaube, da ging es eher um die Wirkung nach außen. Sonst hätten wir jetzt auch nicht wieder die krassen Proteste.
Ende 2025 neue Proteste, wieder Menschen auf den Straßen, wieder Tote. Panjan verfolgt die Entwicklung aus Deutschland, wo sie seit einem Jahr lebt. Eine Rückkehr in Iran ist für sie keine Option. Sie würde verhaftet werden. Wenn sie über ihre Heimat spricht, wechseln sich Hoffnung und Erschöpfung.
Das ist meine Heimat und ich habe bis 21 dort gelebt, aber eigentlich eine Freiheit für Iran ist näher. Im Iran gibt es viele Jungen mit freien Zielen. Sie wollen wirklich diese Freiheit und jetzt über 90.000 getötet. Also das ist nicht normal für ein Land und für freie Leben. Aber ich denke, dieser Grund ist genug für ein Freiheitsleben und für einen Protest. Wir sind am Ende.
Was kommt nach dem Ende dieses Regimes? Panjan und Samira haben unterschiedliche Antworten. Und das ist bezeichnend für eine Bewegung, die groß und vielstimmig ist. Panjan hofft auf Reza Pahlavi, den Sohn des letzten Schahs. Samira ist skeptischer, grundsätzlich gegen jede Form von Totalitarismus, auch monarchischen. Ihr Ideal ist ein säkularer Rechtsstaat, in dem Minderheiten geschützt werden, Sprachen frei gesprochen werden dürfen und der Staat keine Kontrolle über den Körper seiner BürgerInnen hat.
Wo Meinungsfreiheit und Menschenrechte wichtig sind, dass die Minderheiten die Sicherheit haben, zum Beispiel die queeren Menschen keine Angst haben, dass niemand wegen seiner Religion oder ethnische Hintergründe oder Kultur oder Sprache benachteiligt wird. Iran ist wie ein bunter Mosaik und am Ende, dass wir ein normales Leben einfach leben können.
Ein normales Leben. Das klingt für unsere Ohren nach wenig. Dort ist es alles. Was Samira und Panjan vereint, trotz unterschiedlicher Vorstellungen von der Zukunft? Die Überzeugung, dass dieses Regime fallen wird. Und beide sind sie enttäuscht darüber, dass der Westen zuschaut.
Andererseits bin ich auch wirklich enttäuscht, was an westliche Regierungen geht, dass sie noch von Verhandlungen mit diesem Regime sprechen, obwohl so ein großes Verbrechen in diesem Ausmaß ist, ist wirklich unfassbar. Und ich frage mich dann, was noch muss dieses Regime tun, dass endlich die anderen Regierungen keine Legitimation für dieses Regime erkennen, dass sie nicht einladen, um so internationale Bühne zu sprechen lassen, ohne sie fragen, ja, was ist im Iran passiert, was habt ihr gemacht, warum? Also das enttäuscht mich und das macht mich wirklich wütend. Und dann frage ich mich, ist wirklich Menschenrechte überhaupt wichtig? Ich sage das fast nie, aber ich bin wirklich stolz auf Menschen im Iran. Sie überraschen mich jedes Mal. Diese Todesliste geht immer weiter und ich verstehe das, wie es ihnen geht. Und deswegen sage ich, dass es mich überrascht immer, dass sie trotz all dieser Trauma, trotz all diesem Schock, dass sie trotzdem weitermachen, was mir wirklich das Herz gebrochen hat. Es war zu sehen, dass die Eltern, dass sie am Grab ihrer verlorenen Kinder tanzen, dass sie weiß angekleidet sind, einfach das Regime zu zeigen, hey, du kannst mir nichts antun, dass ich mache weiter. Also ich habe gehört, dass eine Mutter, also er hatte den Schuh von seinem Sohn auf dem Grab, er hat gesagt, ja, er hat mit diesem Schuh, dass er die letzten Schritte gelaufen ist, werde ich weiterlaufen, werde ich weitermachen, was er dafür gekämpft hat. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, nicht nur als Iraner, sondern auch alle Menschen. Es geht um Menschenrechte, es geht um Menschenwürde, dass wir einfach weiter ihre Stimme sein. Bitte, bitte redet weiter über den Iran.
Direkte Fäuste in geschlossen, verwandeln an den Straßen hoffen. Haare wie in den Winter, aber Blut vergossen, Dekaden betroffen. Generation ächzen unter Verboten. Tyrannei wirke Korruption, die Macht des Boten. Ein Regime tötet die Jugend wieder und wieder. Hani und Vater, was singen den Sieg ihre Lieder? Melodien von der Freiheit, atmen Lyrik für die Liebe. Free to march, alle hier ein Leben mit Würde und Frieden. Feministischen, kurdischen Überklassen hinweg. Solidarische Wurzeln für den Hass, kein Versteck. Gemeinsam gegen Gewalt, gegen Unterdrückung, um das selbstbestimmte Leben zu schützen. Strafen und Geschosse werden ins Leere führen. Diese Geiselnehmer werden dafür ewig büßen. Unter freiem Himmel verhallt in Echonie. Rufen mit ihnen Jordi.
Der Beitrag und die Interviews mit Felicia, Samira und Panjan sind vor den jüngsten Ereignissen in Iran entstanden. Mittlerweile ist Ali Khamenei getötet worden, genauso wie viele weitere wichtige Militärs in Iran. Ja, die Freude auf den Straßen darüber ist durchaus groß und die Hoffnung auf einen Regimesturz riesig. Doch noch ist unklar, ob die militärischen Auseinandersetzungen mit den USA und Israel für eine neue Regierungsform ausreichen werden. Ganz abgesehen von den völkerrechtlichen Bedenken, die bestehen. Wir blicken also weiter gebannt auf den Nahen Osten und hoffen nur das Beste für alle Zivilbevölkerung in der Region und dass es auf allen Seiten nicht zu allzu vielen Todesopfern unter ZivilistInnen kommt.
بریزی نیست شنگال تاریخ ما تکرار مکررات و سرمایه داریم ما افسانه سازیم با دستای خالی قوی تر میشیم تو جنگای آتی تایست.
Jinjiyan Azadi, Frau, Leben, Freiheit, gilt spätestens seit dem Tod der kurdischen Iranerin Jina Masha Amini als bekanntester Slogan gegen patriarchale Gewalt weltweit. Seinen Ursprung hat er in der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung. Im Verständnis dieser Bewegung gilt eine Gesellschaft nur dann als befreit, wenn alle ihre Mitglieder, also auch Frauen und queere Menschen, befreit sind. Darauf zielt der Slogan ab. Umgesetzt wurde diese Idee in den letzten Jahren in der demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens, kurz Rojava genannt. Diese sieht sich allerdings aktuell mit den Folgen einer Blitzoffensive konfrontiert. Wie es nun mit der Idee einer befreiten Gesellschaft dort weitergeht und wie es den Leuten und vor allem den Frauen als vulnerable Gruppe dort vor Ort geht, das hören wir jetzt in dem Bericht von unserer Kollegin Kio.
Seit Beginn des Jahres wurde die demokratische Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien, kurz Rojava genannt, im Zuge einer militärischen Blitzoffensive zurückgedrängt. Innerhalb weniger Tage drangen die Truppen der syrischen Übergangsregierung durch die islamistische Miliz HTS und ihre Verbündeten in die kurdischen Gebiete vor. Die HTS, auf Deutsch Komitee zur Befreiung der Levante, ist ein islamistisches Bündnis, das Ende 2024 den langjährigen Diktator Bashar al-Assad stürzte. Seither bildet es die Übergangsregierung in Syrien. Zum Übergangspräsidenten wurde ihr ehemaliger Anführer Ahmed al-Shara ernannt, früher bekannt unter dem Namen al-Jolani. Er ist ehemaliger Al-Qaida-Kämpfer und gründete die Al-Nusra-Front gegen das Assad-Regime. Mit den Angriffen auf die demokratische Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien gerät nicht nur ein politisches Projekt unter Druck, sondern auch die konkrete Utopie einer freieren, basisdemokratischen und geschlechtergerechten Gesellschaft. In den vergangenen Jahren hatten sich insbesondere Frauen und queere Menschen neue Räume von Teilhabe und Selbstbestimmung erkämpft. Besonders bekannt wurden in diesem Kontext die Verteidigungseinheiten der Frauen YPJ, die das Projekt der Selbstverwaltung auch militärisch nach außen hin verteidigten. Anita Staroska arbeitet bei der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International. Sie ist für die Region Syrien, Irak und Türkei mit Fokus auf die kurdischen Gebiete zuständig und reist immer wieder nach Rojava. Für sie war vor allem die Bildsprache während der Offensive von offener Misogynie geprägt.
Also es gab so ein sehr symbolträchtiges Bild von einer Kämpferin, die sich selber umgebracht hatte, von einem Soldat, einem Kämpfer einer islamistischen Miliz, einfach so aus dem dritten Stockwerk eines Gebäudes geworfen wurde. Es gab diese Videoaufnahme aus Raqqa, ein Geschäftsbesitzer oder ein Kämpfer, man weiß nicht so genau, so einen Zopf von einer kurdischen Frau in die Kamera gehalten hat und sich darüber lustig gemacht hat, dass sie jetzt die Frauen hier vertrieben haben. So eine große Welle der Solidarität ja auch ausgelöst hat und ganz viele Frauen, nicht nur in Syrien, sondern auch in der Diaspora, genauso symbolisch aus Solidarität diese Zöpfe geflochten haben.
Gerade im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit galt Rojava über Jahre hinweg als einziger demokratischer Ansatz für die Region. Das Verständnis von Gesellschaft in der Selbstverwaltung geht davon aus, dass eine befreite Gesellschaft nur durch die Befreiung der Geschlechter möglich ist. Die Parole Jinjian Azadi, Frauen leben Freiheit, spiegelt dieses Verständnis wider. Die demokratische Selbstverwaltung entstand im Zuge des syrischen Bürgerkrieges durch ein Machtvakuum im Norden des Landes. Ab 2012 wurde in Nord- und Ostsyrien ein System implementiert, das auf der Idee des demokratischen Konföderalismus beruht und schließlich in der demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien mündete. Dieses ideologische Konzept geht auf den kurdischen Politiker Abdullah Öcalan zurück. Es sieht eine radikale Dezentralisierung politischer Macht vor. Über ein Rätesystem soll die Bevölkerung direkt an gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen beteiligt werden. Anita Staroska erklärt, was das für die Rechte von Frauen in der Region konkret bedeutet.
Im Bereich der Frauenrechte bedeutet dies, dass ein Co-System eingeführt wurde, also in allen strukturellen Bereichen und auch institutionellen Bereichen es eine Doppelspitze gibt, die jeweils von einer Frau und einem Mann besetzt wird. Und zum Beispiel in öffentlichen Ämtern, in den Bürgermeisterämtern, aber auch der Vorsitz von Krankenhäusern oder anderen Organisationen. Da gibt es in der Regel so eine Doppelspitze, gerade in den Bereichen, die der kurdischen Befreiungsbewegung nahestehen.
Die kurdische Freiheitsbewegung beinhaltet auch eine ideologische Komponente. Es gibt eine eigene Wissenschaft, genannt Genealogie, die die Rolle von Frauen in Geschichte und Gesellschaft neu interpretiert und so einen grundlegenden gesellschaftlichen Transformationsprozess anstoßen will. So gibt es beispielsweise Akademien und Einrichtungen, wo die Grundsätze einer befreiten Gesellschaft gelehrt werden. Immer unter der Prämisse, dass diese nur durch die Befreiung der Frauen der Gesellschaft erreicht werden kann. In der praktischen Umsetzung zeigt sich das unter anderem im sogenannten Frauendorf in Nordostsyrien, das maßgeblich von Frauen aufgebaut wurde und in dem selbst organisiert gelebt und gearbeitet wird. Auch Anita Staroska setzt sich in ihrer Arbeit bei Medico International mit konkreten Beispielen vor Ort auseinander.
Medico International unterstützt zum Beispiel seit vielen Jahren ein anonymes Frauenhaus und ein Waisenhaus, was von der Frauenkommission in Nordostsyrien geführt wird. Gerade in diesem anonymen Frauenhaus ist diese ganze Frage Gewalt an Frauen, häusliche Gewalt an Frauen ein großes Thema, wo zumindest es versucht wurde, zum einen Zufluchtsorte für Frauen zu schaffen, aber auch öffentlichkeitswirksam Kampagnen zu machen, um häusliche Gewalt zu thematisieren, um Frauen aus gewaltvollen Verhältnissen rauszuholen. Das gab es in der Region so bisher auch nicht.
In Deutschland wird das Modell des demokratischen Konföderalismus oft idealisiert und dient als Projektionsfläche für linke Ideen. Für Anita Staroska ist die Realität vor Ort jedoch komplexer.
Gleichzeitig darf man aber auch nicht den Fehler machen, dieses System, was da erprobt worden ist, dem gesamten Land überzustülpen. Das haben wir ja gesehen, als es zu diesem Vormarsch gekommen ist und in die HTS und diese islamistischen Milizen in die arabischen Gebiete eingelaufen sind. Da wurden sie jubelnd empfangen. Also was ja nochmal darauf hindeutet, dass es der Selbstverwaltung mit dieser Idee des demokratischen Konföderalismus in den letzten Jahren nicht unbedingt gelungen ist, alle Bevölkerungsteile da mitzunehmen oder davon zu überzeugen.
Seit dem 29. Januar gilt nun ein Abkommen zwischen der demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien und der syrischen Übergangsregierung durch die HTS, die derzeit die zentralen Machtstrukturen in Syrien kontrolliert. Das Abkommen sieht die Integration der Selbstverwaltung in den syrischen Zentralstaat vor. Die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten SDF und damit auch die Fraueneinheiten YPJ sollen in das syrische Militär integriert werden, dürfen aber weiterhin als Selbstverteidigungseinheiten bestehen bleiben. Außerdem wurde ein Waffenstillstand der Konfliktparteien ausgehandelt, sodass Angriffe wie zu Beginn des Jahres eingestellt wurden. Die Belagerung der 600.000 Einwohnerstadt Kobane, die nun seit Ende Januar besteht, hält trotz des Abkommens weiter an. Die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtet fast täglich von medizinischen und Nahrungsmittelengpässen. Eine humanitäre Katastrophe steht unmittelbar bevor. In dem Abkommen von Januar ist auch geregelt, dass ein Teil der Region weiterhin unter lokaler Selbstverwaltung bestehen bleibt. Das betrifft insbesondere das Gouvernement Hazake. Dort soll es weiterhin eine kurdisch geprägte Verwaltung, eigene Sicherheitskräfte und lokale politische Strukturen geben. Anita Staroska bewertet das Abkommen vorsichtig optimistisch.
Und dass zumindest diese lokale Selbstverwaltung, dieser kleine Teil übrig bleibt, ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer oder ein Hoffnungsträger für die Region. Es ist aber überhaupt nicht auszuschließen, dass es nochmal zu Gewalteskalation kommt, dass sich nicht an dieses Abkommen gehalten wird und dass diese Überreste nicht überleben werden. Es ist so ein Prüfstein für die syrische Demokratiefrage auch, dass diese Region diese Selbstverwaltung überleben kann.
Das Abkommen wurde unter massivem militärischem Druck beschlossen. Für die Selbstverwaltung bedeutet es einen deutlichen Machtverlust. zugleich aber möglicherweise die Sicherung eines verbleibenden autonomen Kerns. Ob dieser Bestand haben wird oder in einer erneuten militärischen Eskalation von Seiten der syrischen Übergangsregierung doch noch verschwinden wird, bleibt abzuwarten. In der weiterhin selbstverwalteten Region rund um Hazakeh hat sich der Alltag bislang weniger stark verändert. Die bestehenden Frauenstrukturen, Bildungsprojekte und lokalen Gremien arbeiten weiter, wenn auch unter großer Unsicherheit. Anita Staroska zeigt sich durch ihren Besuch in Rojava zu Beginn des Jahres und die Gespräche mit ihren ProjektpartnerInnen zuversichtlich.
Also ich glaube, in dem Bereich, von dem ich eben gesprochen habe und was ich heute die lokale Selbstverwaltung nennen würde, also das, was wir lange unter diesem ein Drittel Syriens Rojava verstanden haben, ich glaube, dass es in dieser Region überhaupt noch nicht ausgemacht ist und dass es dort durchaus möglich sein wird, auch für Frauen weiterhin ihre Projekte und ihre Rechte, ihre Wissenschaft fortzusetzen. Also das war auch, als wir jetzt im Januar, Ende Januar vor Ort waren, der ganz klare Tenor, gerade von den Frauen, die gesagt haben, wir lassen uns die Rechte und die Errungenschaften der letzten Jahre nicht einfach so von den Islamisten, den Militärs, die hier vor der Tür stehen, nehmen. Und das meinen sie schon ernst auf mehreren Ebenen.
Anders ist die Lage in den arabisch geprägten Gebieten, etwa in Raqqa oder Deir ez-Zor. Dort sind Strukturen, die der Selbstverwaltung nahestanden, Kulturzentren, Frauenhäuser oder lokale Initiativen, teilweise aufgelöst worden. Aktivistinnen berichten von Einschüchterungen und gewaltsamen Übergriffen. Gleichzeitig sind nicht alle feministischen Stimmen verschwunden. Auch in diesen Regionen gibt es arabische Feministinnen und Frauenrechtsgruppen, die geblieben sind und versuchen, ihre Arbeit unter den neuen Machtverhältnissen fortzusetzen. Ob und wie viel Spielraum sie dafür haben werden, ist derzeit unklar. Der islamistische Hintergrund der HTS und des Übergangspräsidenten al-Sharras lassen bei vielen KritikerInnen Zweifel bestehen.
Es gab ja in der Zeit so eine Generalmobilisierung der Zivilgesellschaft, Mobilmachung der Zivilgesellschaft, also die Bewaffnung der Zivilbevölkerung. Es gab ganz viel so Nachbarschaftsposten in der Zeit der Angriffe, wo nicht klar war, ob das Militär weiter vorrückt. Da waren auch ganz viele Frauen beteiligt und das sehr selbstverständlich, ohne große Diskussionen. Das heißt, das wirkt sich schon auf die Gesellschaft und auf die Frauen aus, also so einen sehr selbstbewussten Umgang, auch die eigenen Rechte zu verteidigen. Und uns sind Frauen in den letzten Jahren vielleicht auch selbstbewusster geworden, obwohl es auch immer noch ein großes Thema in der Region ist, ne? Also Ehrenmorde, Minderjährige, die heiraten, häusliche Gewalt. Also es ist ja auch immer noch sehr patriarchale Strukturen zum Teil. Und die werden immer, je größer die gesellschaftlichen und militärischen Konflikte sind, desto stärker wird auch diese Gewalt an den Frauen. Da kann man nur hoffen, dass genau diese Strukturen, die sich gebildet haben, auch jetzt in diesen Krisenzeiten greifen und Frauen schützen.
Zur Vorbereitung auf den 8. März hatte die gemeinsame Plattform der Frauenorganisation in Rojava kürzlich eine nationale und internationale Kampagne gestartet, die die Verankerung von Frauenrechten in der neuen syrischen Verfassung fordert. Die Erklärung wurde in Kamischlo von 29 Frauenbewegungen, Organisationen und politischen Parteien unterzeichnet, wie Kongrastar, der Dachverband der Frauenorganisation in Rojava, berichtete. Die Kampagne umfasst nicht nur die verfassungsrechtliche Verankerung der Frauenrechte, die Einführung einer 50% Frauenquote in allen staatlichen Institutionen sowie die Anerkennung des Co-Vorsitzenden-Systems. Bei den Forderungen geht es beispielsweise auch um den Schutz der Frauenverteidigungseinheiten Yepeche und die Aufklärung des Schicksals vermisster Frauen. Alles mit der klaren Botschaft, dass die erkämpften Errungenschaften der Frauenrevolution nicht verhandelbar sind und in der neuen Verfassung Syriens verankert werden müssen. Appelliert wird nicht nur an die syrische Politik, sondern auch an die internationale Gemeinschaft. Und natürlich an feministische Bewegungen weltweit, da sich der kurdische Befreiungskampf seit jeher als internationalistisches Projekt versteht. Internationale Solidarität spielt eine zentrale Rolle, politisch wie symbolisch. Während der Blitzoffensive entstand bei vielen Menschen vor Ort das Gefühl, von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen worden zu sein. Weder die USA noch europäische Regierungen griffen ein, um den Vormarsch der Milizen zu stoppen. Friedrich Merz lud den Übergangspräsidenten al-Sharras sogar nach Berlin ein, um mit ihm über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Gleichzeitig gab es starke Mobilisierungen aus der kurdischen Diaspora und den Nachbarregionen. Demonstrationen, Solidaritätskarawanen und öffentliche Proteste waren für viele Menschen vor Ort in Rojava ein wichtiges Zeichen dafür, dass sie nicht alleine sind. Für Anita Staroska ist diese Solidarität psychologisch und politisch bedeutsam.
Sie werden im Stich gelassen von den USA, von der internationalen Gemeinschaft, von den europäischen Regierungen, denn niemand stoppt diesen Gewaltvormarsch, diese Blitzoffensive. Und die einzigen, auf die sie sich verlassen können, sind ihre kurdischen Nachbarinnen. Sowohl im Nordirak, in der Südosttürkei, in Bakur, gab es große Solidaritätsdemonstrationen. Menschen, die an die Grenze gekommen sind und sich solidarisch erklärt haben. Und auch die europäische Mobilisierung, Solidaritätskarawanen, die Demonstration der Diaspora. Also das ist schon sehr wichtiges Zeichen für die Menschen vor Ort, damit sie sich nicht ganz alleine und nicht total im Stich gelassen fühlen. Wir werden wahrscheinlich noch sehr lange mit dieser Regierung zu tun haben. Und ich glaube, diejenigen, auf die es jetzt ankommen wird, sind zivilgesellschaftliche Initiativen von unten, die weiter Druck machen, die für Frauenrechte, für Demokratie, für Verständigung unter den Bevölkerungsgruppen, unter den verschiedenen Ethnien eintreten und sich trauen, auch weiter die Stimme gegen al-Sharaa und die islamistische Regierung zu erheben.
In diesem Beitrag wurde teilweise genderneutral formuliert und teilweise explizit von Frauen gesprochen. Das liegt daran, dass die Autorin Kyo von der Grundannahme ausgeht, dass Geschlecht nicht binär ist und neben Frauen auch weitere Geschlechtsidentitäten umfasst. Gleichzeitig beziehen sich die hier thematisierten Organisationen und politischen Strukturen in ihrem Selbstverständnis überwiegend explizit auf Frauen als politisches Subjekt. Dieser begriffliche Unterschied lässt sich nicht vollständig auflösen. Im Sinne eines aktiven Diskurses zu feministischen und Gender-Themen ist die gewählte Sprachform als bewusste redaktionelle Entscheidung zu verstehen, die sowohl dem Selbstverständnis der Bewegung als auch einer intersektionalen Perspektive Rechnung zu tragen versucht. Musik von den Music Students aus Iran. In Ciudad Juárez, der mexikanischen Grenzmetropole zu den USA, laufen die Fließbänder rund um die Uhr. In knapp 300 Montagefabriken, den sogenannten Maquilas, fertigen Arbeiterinnen Auto-Innenelektronik, Glasfaserkabel und Roboter für Weltmarktkonzerne wie Bosch, Lear Corporation und Electrolux. Ein Viertel der Stadtbevölkerung arbeitet hier, zu niedrigen Löhnen, in strengen Schichtsystemen, ohne echte gewerkschaftliche Vertretung. Das Kollektiv Rosa Luxemburgo wurde von Fabrikarbeiterinnen gegründet, die das ändern wollen. Betty Avalos und Norma Garduno begleiten Frauen bei der Durchsetzung ihrer Arbeitsrechte, kämpfen für kürzere Arbeitszeiten, bessere Gesundheitsversorgung und die Anerkennung von Berufskrankheiten. Dabei stoßen sie auf eine Realität, in der Gewalt am Arbeitsplatz normalisiert ist, Kinderbetreuung fehlt und Jugendliche zwischen Drogenabhängigkeit und organisierter Kriminalität aufgerieben werden. Dorothea Bornewasser hat die Frauen des Kollektivs besucht und erzählt von struktureller Ausbeutung, aber auch von Widerstand, Solidarität und der Überzeugung, dass Arbeit kein Schicksal, sondern ein Politikum ist.
Frauen unterstützen Frauen bei der Durchsetzung ihrer Arbeitsrechte in der mexikanischen Grenzmetropole Ciudad Juárez. Das Kollektiv Rosa Luxemburgo haben Fabrikarbeiterinnen gegründet, die an der Grenze zu den USA Auto-Innenelektronik, Glasfaserkabel und Roboter für den Weltmarkt fertigen. Eine hochtechnologisierte Industrie, die von den billigen Löhnen in Mexiko und der schnellen Anbindung an die US-Infrastruktur profitiert. Norma Garduno und Betty Avalos erzählen, dass Arbeitsrechte und Gewerkschaften in den Montagefabriken, den sogenannten Maquilas, oft fehlen.
Y por último, la organización es una respuesta a los problemas que las mujeres trabajadoras vivían en solitario en las maquilas.
Die Organisation entstand als Reaktion auf die Probleme, mit denen die Arbeiterinnen in den Maquilas auf sich alleine gestellt sind. Wir fragten uns, wer sie beraten und unterstützen könnte. Da es keine Organisation gab, beschloss Betty, eben eine zu gründen.
porque nosotros estábamos en la maquila y en nuestros ratos libres organizábamos, en nuestros ratos libres nos juntábamos, pero era muy pesado y de repente...
Wir arbeiteten alle in der Maquila und organisierten uns in unserer Freizeit. Aber das war ganz schön anstrengend und wir merkten, dass es manchmal Möglichkeiten von Organisations- und Lobbyarbeit gab, die wir nicht wahrnehmen konnten. Und da sahen wir den Moment gekommen, eine eigene Organisation zu schaffen und uns komplett dieser Arbeit zu widmen. Denn hier gibt es keine Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Aquí no hay oportunidad de organizarse en los sindicatos.
In der Industriemetropole Ciudad Juárez herrschen strikte Bedingungen in den Fabriken. Arbeiterinnen werden die Minuten vorgegeben, die sie während ihrer Schicht essen oder auf die Toilette gehen können. Vorarbeiter haben ein strenges Auge auf sie und Personalmanager sollen Organisierungsansätzen und Streiks entgegenwirken. Die städtischen Behörden haben sich den Wirtschaftsinteressen verpflichtet und die Infrastruktur der unwirtlichen Stadt orientiert sich an diesen. Die wenigen Gewerkschaften, die es gibt, stammen noch aus der Zeit vor den Maquilas. Eine wirkliche Vertretung der Arbeiterschaft bieten sie nicht.
Wir unterstützen Frauen, damit sie ihre Rechte selbst verteidigen können. Vor der Schlichtungsstelle, der Krankenversicherung oder dem Sozialbauamt. Wir erklären ihnen, was sie dort erwartet und was sie angeben müssen, damit sie das klar haben. Wir sind in diesem ganzen Prozess aber einfach nur ihre Begleiterinnen.
Doch auch wenn Empowerment für das Kollektiv an oberster Stelle steht, besucht kaum jemand ihr Büro im Süden der Stadt, nahe der Industrieparks, um Beratung zu suchen. Der öffentliche Nahverkehr in der 1,5 Millionen Stadt verlangt Zeit und Geduld. Keine Option für eine Fabrikarbeiterin nach der Schichtarbeit und langen Arbeitswegen im Personaltransport. Und manchmal haben Frauen von ihrem spärlichen Lohn noch nicht einmal Geld für ein Ticket über. Deshalb versuchen Betty und ihre Mitstreiterinnen, mit Infotischen und Flyern ausgerüstet, in die Schlafstätte zu gehen und die Frauen dort zu erreichen, wo sie leben.
Wir gelten als billige Arbeitskräfte und so hatten wir jahrelang keinen Zugang zu staatlichen Institutionen, denn wir arbeiten ja immer. Wir können auch nie an irgendwas teilnehmen, weil wir einfach ständig arbeiten. Zu Organisationen, die Frauen in Situationen von Gewalt begleiten, sagen wir immer, macht wenigstens samstags auf, denn sonst können die Frauen eure Angebote gar nicht wahrnehmen.
Das Kollektiv gibt Fabrikarbeiterinnen eine Stimme und politisches Gewicht. Es unterstützt Initiativen, die den Alltag von Frauen in Mexiko zum Positiven verändern sollen. So wie die Verkürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden. Eine Gesetzesinitiative, gegen die Politiker und Unternehmer aktuell großen Widerstand einlegen. Auch das mexikanische Pflegesystem hat das Kollektiv im Auge, denn reproduktive Arbeit wird nach wie vor unentgeltlich vor allem von Frauen geleistet. Eine weitere Forderung ist die Umsetzung des Abkommens 190 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zur Beseitigung von Gewalt am Arbeitsplatz.
Pero que la mayoría de los que denuncian o se quejan son hombres.
Meistens stellen Männer Beschwerden über Gewalt am Arbeitsplatz. Es ist nicht so, dass Frauen diese Probleme nicht hätten, aber eine Reihe von Umständen verhindert, dass wir Anzeige stellen. Es herrscht eine Normalisierung der Gewalt vor. Wir erleben so viel Gewalt, dass Gewalt am Arbeitsplatz nur ein Thema unter vielen für uns ist.
Deshalb stellt für Betty und Norma die Anleitung zum Selfcare einen zentralen Punkt ihrer Arbeit dar. Während die beiden zu den vier hauptamtlichen Mitarbeiterinnen zählen, umfasst das Kollektiv rund 60 Frauen. Diese Multiplikatorinnen arbeiten entweder in einer der knapp 300 Montagefabriken an der Grenze, sie sind im informellen Sektor und unter meist prekären Umständen aktiv oder aber schon in Rente und blicken dann auf ein ganzes Arbeitsleben voller Erfahrungswerte zurück.
Wir Frauen kommen nie zur Ruhe. Frauen gehen nie aus. und da zu Hause so wenig Geld da ist, geben wir, wenn jemand krank ist, das Kind, der Mann, das Geld immer für sie aus, nicht für uns. Wir glauben, dass keine soziale Bewegung, kein Widerstand, kein Kampf aufrechterhalten werden kann, wenn wir müde oder krank sind. Also machen wir Meditation, wir machen Sport, wir gehen ins Schwimmbad, wir spielen Spiele, Lotto, um es uns gut gehen zu lassen.
Beim Kollektiv Rosa Luxemburgo gibt es stets kleine Geschenke. Ätherische Öle gegen Kopfschmerzen, Teemischungen gegen Bauchschmerzen, selbstgemachte Seifen, Sonnencremes und Kosmetika, die sich die Fabrikarbeiterinnen mit ihrem niedrigen Gehalt oft nicht leisten können. Viele Frauen sind alleinerziehende Mütter. Oder beide Ehepartner arbeiten in verschiedenen Schichten in der Fabrik und wechseln sich mit der Kinderbetreuung ab. Das Kollektiv mietet Busse, um die Frauen zu Workshops abzuholen, damit sie problemlos ihre Kinder mitnehmen können. Es gibt gesundes Essen und eine Kinderbetreuung, damit sie beruhigt sein können, dass ihre Kinder sicher versorgt sind, während sie selbst Zeit haben zum Lernen, Ausruhen oder gemeinsam Spaß haben.
Manchmal sagen uns die Frauen, ich komme zu euch, um einfach mal 4 Stunden Zeit ohne die Kinder verbringen zu können und einfach nur an mich denken zu können, ohne mir Sorgen zu machen. Deshalb nehmen sie manchmal an den Workshops teil. Wir würden gerne mehr Menschen erreichen, aber die Wahrheit ist, dass wir gar nicht mehr Kapazitäten hätten. Also sagen wir uns, wir müssen uns unsere Arbeit gut einteilen.
Auch wenn in Ciudad Juárez rund ein Viertel der Bevölkerung in den Montagefabriken von Lear Corporation, Bosch, Electrolux und anderen Weltmarktunternehmen arbeitet, identifizieren sich viele Frauen nicht unbedingt als Fabrikarbeiterinnen. Denn da es kaum Aufstiegschancen und eine lineare Karriere gibt, nehmen viele die Arbeit an, wenn es gerade passt, und verlassen die Fabrik ein paar Monate später wieder. Doch letztendlich kehren sie im Lauf ihres Lebens immer wieder zurück. Nur die Arbeitsbedingungen verbessern sich währenddessen nicht.
Ich gehe in die Maquila, aber dann ist mein Mann eifersüchtig und bringt mich dazu, zu kündigen. Nach ein paar Monaten holt mich die Armut ein und ich fange wieder in der Fabrik an. Dann kriege ich ein Kind und gehe wieder raus. Aber irgendwann reicht das Geld für die Windeln nicht, also gehe ich zurück in die Maquila. Trotzdem begreife ich mich selbst nicht als Fabrikarbeiterin. Aber das ist nun mal unser Los. Wir haben ja keinen Grund und Boden, kein Erbe, nur unsere Hände zum Arbeiten. Darüber müssen wir uns klar werden, denn sonst werden wir niemals beginnen, unsere Realität zu ändern.
Das Kollektiv, das sich nach Rosa Luxemburg, der Ikone der europäischen ArbeiterInnenbewegung, benannt hat, folgt nicht nur dem feministischen Ansatz, dass das Private politisch ist, sondern betrachtet auch Arbeit an sich als ein Politikum und keine Privatangelegenheit. Sie glauben, dass die Armut der hart arbeitenden Familien an der Grenze System hat und dass das Erlangen eines bescheidenen Wohlstands über Generationen verhindert wird. Erst mit der Neuauflage des Wirtschaftsabkommens zwischen Mexiko, Kanada und den USA im Jahr 2020, das die Regionalisierung von Produktionsprozessen auf dem nordamerikanischen Kontinent vorantreibt, wurde der Mindestlohn in Mexiko heraufgesetzt. Und das nur auf Druck der US-Gewerkschaften.
También es importante que seamos conscientes que el trabajo que hacemos aporta la mitad del producto interno bruto de esta ciudad.
Es ist wichtig, uns bewusst zu machen, dass unsere Arbeit die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes dieser Stadt einbringt. Wenn wir uns kollektiv organisieren und unsere Identität anerkennen, erkennen wir auch die Macht, die wir gemeinsam besitzen. Dann werden uns sowohl die Wirtschaft als auch die Regierenden ernst nehmen.
Die Maquila-Industrie ist seit über 40 Jahren in der Stadt ansässig. Die Körper von Frauen sind über Jahrzehnte kaputt gearbeitet. Doch die öffentliche Krankenversicherung erkennt Krankheiten, die von den Produktionsprozessen stammen, nicht an. Dabei können viele Fabrikarbeiterinnen weder stehen noch sitzen, weil ihre Wirbelsäule geschädigt ist. Oder sie können kaum noch ihre Hände bewegen, weil Sehnen und Nerven durch die immer wiederholten Bewegungen im Übermaß beansprucht wurden. Bei der Einstellung werden Frauen aufgrund von Industriekrankheiten diskriminiert, die mit ihrem Arbeitsalltag zusammenhängen. Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes. Oder sie gelten schlichtweg als zu alt, um einen Job zu bekommen. Viele werden Medikamente verschrieben. Um das Arbeitspensum in der Fabrik und die Gedanken an den Schuldenberg zu Hause auszuhalten. Aber auch die Schuldgefühle, aufgrund der langen Arbeitsschichten nicht für die Kinder da zu sein.
Wir haben das große Problem, dass es ab 4 Jahren keine Kinderbetreuung mehr gibt. Kinder und Jugendliche bleiben während den Schichten allein zu Hause in den Schlafstätten. Hinzu kommt der Anstieg von Drogen wie Fentanyl in der Stadt, der besonders Jugendliche betrifft. Viele Kinder der Frauen, die wir kennen, sind entweder drogenabhängig oder werden von Drogenkartellen angeworben, um für sie zu arbeiten.
Der Druck, in die Fabrik zu gehen, um das Einkommen der Familie zu sichern, ist groß. Doch die Fabrikarbeit ist auch mit Vorurteilen belastet. Frauen wird unterstellt, dass sie ihre Kinder vernachlässigen, dass sie sich gehen lassen, sich von ihrem Partner trennen. All das soll die Schichtarbeit hervorrufen. Demgegenüber steht kontrastreich ein Bild, das von der Industrie gezeichnet wird.
El año pasado, una cámara empresarial llenó la ciudad de espectaculares.
Letztes Jahr ließ ein Wirtschaftsverband in der ganzen Stadt Plakate mit hübschen Frauen, mit langen, lackierten Nägeln und geschwungenen Wimpern aufstellen. Auf den Plakaten stand: Auch deine Nägel kosten Geld. Bleib in deinem Job. Wir fragten uns wütend, wie ist es möglich, dass sie uns so sehen? Es bedeutet zu denken, dass Frauen, die etwas wert sind, so sein müssen.
Además, como si pudiéramos producir así, pues en las maquilas no nos dejan llevar aretes, tenemos que tener.
Und es ist auch ein Witz anzunehmen, dass wir so am Fließband stehen könnten, denn uns ist nicht erlaubt, Ohrringe zu tragen und nur geschlossene Schuhe. Wir müssen alle Sicherheitsvorschriften einhalten. Kurze Nägel tragen, manchmal nicht einmal Make-up, stattdessen Pferdeschwänze und Turnschuhe. Ich trage diesen Pferdeschwanz, weil ich ihn ja immer haben muss. Ich muss immer Turnschuhe anhaben und da gewöhnt man sich halt dran und trägt das auch im Alltag so. Der Körper passt sich dem an.
Das war ein Beitrag von Dorothea Bornewasser, unserer Korrespondentin aus Mexiko. Ja, und das war's auch schon vom Süd-Nordfunk im März. Wiederholt wird er am Freitag, den 6. März um 11 Uhr bei Radio Dreieckland. Alle Beiträge, die ihr in dieser Sendung gehört habt, könnt ihr euch auf der Website von Radio Dreieckland anhören, auf www.rdl.de sowie unter www.iz3w.org. Genauso wie auf der Seite der Freien Radiosnet und auf Soundcloud. Und dann bleibt mir jetzt nur noch euch einen kämpferischen 8. März zu wünschen und nicht vergessen, All Eyes on Iran. Ciao.